Herzlich willkommen zum Gottesdienst am 21. Sonntag nach Trinitatis. Es gibt noch ein paar mit Trinitatis, aber wir sind schon fast am Ende des Kirchenjahres angelangt. Und als ich eben noch mal den Wochenspruch überflogen habe, dachte ich, die Sonntage nach Trinitatis mit dem Grün, das sind die Sonntage des Wachstums im Glauben. Und jetzt sind wir sozusagen an der Stufe angekommen, wo es schon richtig anspruchsvoll wird. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem. Keine einfache Lektion. Da steigt manchmal was in uns auf. Es ist da. Negative Gefühle. Aber wie gehe ich damit um? Verdrängen meine ich auch nicht. Aber nicht überwinden lassen. Wir sind mehr als unsere Gefühle. Wir können das gestalten. So ist es hier auch gemeint. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, vielleicht auch wenn das Böse dir von außen entgegenkommt, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nun ist unser Glaubensleben nicht immer hintereinander weg, sondern da geht es manchmal so. Das Kirchenjahr, die Themen der Gottesdienste geben uns so eine Richtung vor und wir sind am Üben. Immer wieder, bis ans Ende unseres Lebens wohl. Und heute eben diese Einladung, dieser Aufruf: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde Böses mit Gutem. Ein kleines Gedicht begleitet mich schon mein halbes Leben. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Kennst doch jemand? Echt nicht. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Das stieg jetzt eben erst wieder in mir auf, als ich den Predigttext nochmal gehört habe. Eigentlich wollte ich ganz anders anfangen. Und Sie fragen, ob Sie gemerkt haben, wie das Lied, was wir nach der Lesung gesungen haben, wo man hätte man fast meinen können, das hätte Abraham gesungen. In allen meinen Taten lasse ich den Höchsten raten. Geht es uns auch so? Also ich kenne mich, dass ich manchmal auch sehr selber überlege, was ich will. Und heutzutage wird einem auch immer erzählt, oder wird man gefragt, zum Beispiel in Personalgesprächen, was so die Ziele sind, die man hat. Und dann wird natürlich geprüft, ob die eigenen Ziele mit den Zielen der Einrichtung, für die man arbeitet, übereinstimmen oder übereinkommen können. So ein Gespräch steht bei mir bald wieder an. Deswegen habe ich vielleicht auch noch mal mehr darüber nachgedacht. Wie ist das mit den Zielen, die wir uns selber setzen? Früher war es so, dass man in die erste Pfarrstelle entsendet wurde. Man konnte Wünsche äußern. Ganz früher war es so, wenn man Wünsche geäußert hat, konnte man sicher sein, dass man in die entgegengesetzte Richtung geschickt wurde. Wie so eine Prüfung, ob man sich einlassen kann. Heute kriegen die Absolventen einen Reigen von Gemeinden vorgeschlagen, die sich schon vorstellen müssen, ob ihre Pfarrhäuser, wie die gut sind und wie die Gemeinde gut ist und so, dann dürfen sie auswählen. Aber wie ist es mit den Dingen, die wir uns so selber auswählen? Dann bin ich auch ganz selber dafür verantwortlich, ob es gut geht oder nicht. Das war früher in so einer ersten Pfarrstelle manchmal ganz praktisch. Naja, ich bin da irgendwo hingeschickt worden, wo ich vielleicht nicht so zurechtkam. konnte man sich so als Ausrede vielleicht bereitlegen. Oder andersrum, ich nehme es aus Gottes Hand und ich lasse mich jetzt drauf ein. Und wenn ich mich einlasse, dann kann es passieren, dass mir ganz Neues begegnet und der Gemeinde vielleicht auch. Und dass aus dem jeweils sich einlassen aufeinander was Wunderbares entsteht. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Wir sind ja als Christenmenschen schon manchmal so, dass wir fragen, was ist Gottes Wille? Ich hatte jetzt im Bekanntenkreis wieder auch jemand, der sich dann ganz sicher war. Und es sah auch so aus, dass es Gottes Wille ist. Und dann kam es ganz anders. War es jetzt nicht Gottes Wille? Abraham und Lot sind miteinander unterwegs. Lot ist schon mitgekommen, als Abraham den Auftrag erhalten hat, den Anruf Gottes, geh. Löse dich aus deinem Vaterhaus, aus allem, was dir vertraut und bekannt ist, mit Ende 70, und zieh in ein Land, das ich dir zeigen will. Und da ist nichts Konkretes. Abraham hätte auch denken können, was hatte ich da für eine komische Eingebung. Aber er geht. Und dann ist es ganz schön verwickelt und verwirrt. Also er kommt da schon an. Im Land Kanaan. Und baut bei Bethel eben einen Altar. Und jetzt dachte er, jetzt müsste doch vielleicht auch alles gut gehen und glatt gehen. Aber dann gibt es eine Hungersnot. Und er zieht mit seiner Familie, mit seinem Neffen und dessen Familie nach Ägypten. Und dann kommt die Angst. War das Gottes Wille, was ich gehört habe? Es könnte sein, ich habe so eine schöne Frau, der Pharao, der lässt mich umbringen, damit er meine Frau kriegen kann. Die Geschichte erzähle ich jetzt nicht weiter, können Sie im Kapitel davor alles selber lesen. Die Geschichte geht so aus, dass er dann vom Pharao noch mit Geschenken überhäuft wird. Hauptsache, er macht sich wieder aus dem Staub. Und dann kommt er mit seinem Neffen und dessen Familie und seiner Familie wieder zurück. Und in alten Übersetzungen steht sogar, er war nicht nur reich, sondern schwer reich. Nun waren sie beide schwer reich. Und dann heißt es im Text, das Land konnte sie nicht tragen. Es gab Streit zwischen Lots Hirten und Abrahams Hirten. Und dann waren ja da auch noch andere Leute, die auch noch Wasserquellen haben wollten. Und nu? Also als er so schwer reich wieder aus Ägypten kam, kann Abraham gedacht haben, doch Gottes Segen, war es doch Gottes Wille. Und jetzt stehen sie da auf den Höhen des judäischen Berglandes und kriegen sich in die Haare. Noch nicht ganz persönlich, aber sie merken schon, wie es knistert bei den Mitarbeitern. Und nun? Jetzt hätte Abraham sich hinstellen können und sagen, pass auf, Lot. Ich bin der Auserwählte gewesen, du bist bloß mit mir mitgekommen. Ich sag dir jetzt an, wo es lang geht. So kann es nicht weitergehen. Da sprach Abraham zu Lot. In alten Übersetzungen steht noch lieber davor. Lieber, lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Also nicht leibliche Brüder einer Mutter, aber Brüder in der Großfamilie, Onkel und Neffe. Steht dir nicht alles Land offen? Manometer. Nicht, pass auf, also das hier ist meine und da ist noch mehr Platz. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Manchmal ist es gut, im Guten ein bisschen auf Abstand zu gehen, wenn man merkt, dass die jeweiligen Bedürfnisse sich so im Wege stehen. Im Frieden ein Stück auf Abstand gehen. Nicht erst warten, bis es gekracht hat. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten, oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Und Lot kriegt jetzt sozusagen, wie die Absolventen heute, vorgelegt. Er kann sich aussuchen, wo er hin will. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Es ist spannend. Hier steht, willst du zur Rechten, will ich zur Linken und umgekehrt. Wir stellen uns vor, wer das Land Israel vor Augen hat, mal andersrum, da unten ist der Jordan. Wenn wir den Text genau lesen, dann merken wir, die stehen eigentlich so da oben. Und Abraham sagt, willst du zur Rechten, gehe ich zur Linken, willst du zur Linken, gehe ich zur Rechten. Und dann heißt es, Lot hob die Augen auf. Der hat ganz anders geguckt und entschieden. Nicht zur Rechten und zur Linken, sondern da steht ja nicht, er hat den Kopf gedreht. Und unsere Bibel ist ja manchmal sehr speziell und sagt es ganz genau. Jetzt zur Rechten gehe ich zur Linken. Das wäre alles oben das Land Kanaan gewesen. Das Land, das Gott Abraham versprochen hat. Und Lot entscheidet anders. Sieht gut aus da unten. Fruchtbar. Da fließt der Jordan. Das sind reiche Städte. Da ist viel Wasser für meine Herden. Ich stelle mir vor, sie haben hätten die Auswahl von Arbeitsstellen oder von Wohnungen oder man will ein Haus kaufen oder was auch immer. Oder eben unsere Absolventen nach dem Studium. In Leipzig, in Dresden, in Chemnitz oder im Rheingebiet. Und unser Vogtland ist ja bloß das Land Kanaan oben auf der Höhe. Eigentlich müsste ich die Predigt jetzt in Absolventen halten, ne? Lot sieht das fruchtbare Land. Die Städte. Genug Platz für seine Tiere. Er schaut gar nicht nach rechts und links. Er schaut nur, was vor seinen Augen ist. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich. Bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, also wie das Paradies und wie Ägyptenland, wo der Nil ja alles bewässert. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abraham wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom.
Da hörte der Predigttext im Lektionar auf. In meiner Bibel steht noch ein Vers. Den Vers müssten Sie eigentlich im Kopf haben. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn.
Alles sieht wunderbar aus. Wasserreich. Und dann sind da auch noch Städte. Und eigentlich ist ja der Hirte erstmal mit seinen Tieren froh, wenn er Wasser hat und Weide. Aber man spürt förmlich, wie es den Lot immer weiter dahin zieht in die Städte. Und wer die Geschichte danach kennt, vom Untergang von Sodom und Gomorra, der weiß, dass er auch in der Stadt angekommen war. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Abraham hätte ja denken können, das habe ich nun davon. Jetzt bin ich doch zu kurz gekommen. Der hockt da unten jetzt am Jordan. Und ich habe alles. Ich wollte ja das hier oben mit ihm teilen. Das karge Land. Das wollte er nicht machen. Jetzt hocke ich hier oben. Und der hat es da unten gut. Es ist so ein bisschen Neid, oder? Das Gefühl, zu kurz gekommen zu sein. Das kennen wir wahrscheinlich auch alle in irgendeiner Situation mal. Das verheißene Land, auf dem der Segen ruht, war aber das Land da oben, das karge Bergland. Und so ist es manchmal auch mit den Dingen in unserem Leben. Das, was erstmal karg aussieht, das ist doch das, wo der Segen drauf ruht. Das, was erstmal mühselig aussieht, wo es nicht alles glatt geht. Manchmal merkt man es erst im Nachhinein. Oder so unterwegs, dass es gut so ist. In der Pubertät habe ich manchmal so andere Mädchen bestaunt oder andere Familien und dachte, ach, die haben es ja gut. Irgendwann ist bei mir im Kopf mal der Dreh gekommen, ich weiß ja gar nichts von denen zumeist. Und was weiß denn ich, was da noch alles zu deren Lebensthemen dazugehört, die ich gar nicht haben will. Sie kennen alle die Geschichte, wo einer sich bei Gott beschwert über das Kreuz, das er tragen muss. Und sagt, Gott, komm, mach eine Tür auf, alles voller Kreuze, such dir ein anderes aus. Und dann probiert er und probiert er und probiert er. Zum Schluss findet er eins, was richtig gut passt. Und als er genau hinguckt, sieht er, dass es das war, was er abgestellt hat. Seins. Nicht schielen und denken, ich bin zu kurz gekommen. Sondern wahrnehmen, wie in der Kargheit dessen, was ich selber in meinem Alltag erlebe, Gott gegenwärtig ist. Und wenn es um Entscheidungen geht, eben nicht gleich gucken, wo sieht es am schönsten und am bequemsten aus. Und sich auch nicht unterkriegen lassen, wenn es in diesem Weg, den man als Gesegneten eigentlich wahrgenommen hat, wo man sich hingerufen gefühlt hat, Schwierigkeiten gibt, wie bei Abraham und der Hungersnot. Und sie merken, es ist nicht so einfach. Und deswegen dieser Spruch, der mich schon seit meiner Jugendzeit begleitet. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Es braucht so viel Stille. Weil von außen so viel Zeug auf uns einströmt, wo wir unsicher werden. Verlockungen. Ach, hier hast du Vorteile. Und hier gibt es die Vorteile. Und da auch scheint aber der mit den Vorteilen. Und zum Schluss bist du im Kopf wie benebelt und weißt gar nicht, was du mit den ganzen Vorteilen sollst. Und wenn dann einer ist, der sagt, das sind meine Nachteile, dann sollte man sich vielleicht mal genauer umgucken. Wenn Vogtland sagt, wir haben keine großen Städte zu bieten, hier ist viel Fläche,
sind große Gemeinden, aber hier sind Leute, die beten. Ist doch was, oder? Gott ist kein Gott der Vorteile. Gott ist ein Gott des Segens. Und der eröffnet sich uns zumeist in der Stille. Nehmt es mit nach Hause. Gottes Führung fordert Stille. Wo der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Gottes Segen für Sie in Ihrer je eigenen Situation. Amen.